SWR 2 Zeitwort.
Wien, den 8. Februar 1823. Es ist kalt und in seiner Stube, in der Vorstadt, Landstraße sitzt ein Mann, der zwar noch genügend Gulden für Heizmaterial aufbringen kann, aber dennoch nicht heizt. Da erinnert er sich an eine Idee, die ihn schon eine Weile beschäftigt. Er verfasst einen Brief an den Dichterfürsten in Weimar, an Johann Wolfgang von Goethe.
Nun eine Bitte an Euer Exzellenz. Ich habe eine große Messe geschrieben, welche ich aber noch nicht herausgeben will, sondern die nur bestimmt ist, an die vorzüglichsten Höfe zu gelangen. Das Honorar beträgt nur 50 Dukaten. Meine Bitte besteht darin, dass Euer Exzellenz seine großherzogliche Durchlaucht darauf aufmerksam machen möge, damit höchst dieselbe auch hierauf subskribieren. Einige Worte von Ihnen an mich würden Glückseligkeit über mich verbreiten. Eure Exzellenz mit der innigsten, unbegrenzten Hochachtung verehrender Beethoven.
50 Dukaten möchte Beethoven für die Missa Solemnis. 50 Dukaten für ein Riesenwerk, an dem er mit Unterbrechungen 6 Jahre gearbeitet hat. 50 Dukaten im Wien des Jahres 1823, eine Missa Solemnis im Gegenwert der Jahresmiete eines schönen Zimmers in der Innenstadt. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus und Agnus Dei. Jeder musikalische Satz wäre 10 Dukaten wert. Hatte Beethoven das nötig? Dieser Brief an Goethe war nicht der einzige, mit dem er versucht hat, sein Werk zu verkaufen. Mehreren europäischen Höfen bot er seine Missa an als Manuskript, in Wahrheit allerdings als Abschrift durch einen Kopisten. Der Gewinn dieses sehr zweifelhaften Subskriptionsunternehmens, immerhin kauften 10 Interessenten Abschriften, belief sich auf 1600 Gulden. Das eigentliche Manuskript, das Original, verkaufte Beethoven an Schott in Mainz, nachdem er zuvor von Peters in Leipzig hohe Vorschüsse erhalten hatte. Ehrenhaft ist dieses Vorgehen wohl kaum zu nennen, aber Beethoven glaubte, keine andere Wahl zu haben. Das hatte teilweise persönliche und teilweise volkswirtschaftliche Gründe. Beginnen wir mit den persönlichen. Beethoven hatte Zeit seines Lebens so viel Geld, dass er sich Dienstboten und die Marotte seiner permanenten Umzüge leisten konnte. Ihm gefiel eine Wohnung selten länger als einen Monat. Er lebte äußerst sparsam und stellte sein Bett gern vor die Speisekammertür, um eventuelle Interessenten an den Vorräten abzuschrecken. Dass er jedoch geizig gewesen wäre und deshalb permanent über seine Einkünfte klagte, diesen Vorwurf darf man ihm nicht machen. Er hinterließ zwar nach seinem Tode ein kleines Vermögen in Aktien, aber er war unfähig, seine finanzielle Situation realistisch einzuschätzen. Im Jahre 1809 hatte er mit seinen Förderern, Erzherzog Rudolf, Fürst Lobkowitz und Fürst Kinski, einen Vertrag abgeschlossen, der ihm eine lebenslange Rente zusicherte. Diese einzigartige Übereinkunft bestand darin, dass Beethoven lediglich als Gegenwert komponieren musste, und zwar, was er wollte, wann er wollte und wie er wollte. Eine Anerkennung als Künstler und als Persönlichkeit, die bis dato noch nie vorgekommen war. Denn noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts galten Musiker größtenteils als Handwerker, nicht als Künstler, Komponisten ebenso wie Sänger oder Geiger. Sie standen im Dienst der Kirche, des Adels oder irgendeiner städtischen Institution. Beethoven war frei, dank dieser Rente. Außerdem profitierte er vom beginnenden unstillbaren Verlangen der sozialen Mittelschicht, der Bürger, nach Musik. Dass er bei all dem dennoch die wirtschaftliche Not fürchtete, hing mit der ständigen Inflation zusammen. Für Beethoven der Grund, in vielen Briefen den Verlust seines Vermögens zu beklagen und jeden Luxus zu vermeiden. Dennoch, so dramatisch wie im Brief an Goethe, stellte seine Situation sich nicht dar. Es darf allerdings bezweifelt werden, dass Goethe dies wusste. Fest steht nur, geantwortet hat er nicht.